Wir hatten ja jetzt, also diese ganze Kinematik, die haben wir ja jetzt praktisch abgehandelt. Also da war dann im Wesentlichen, also nochmal, ja, da hatten wir, dass die Zustände, das waren Hilbert-Raumvektoren, wie man mit diesem Ket bezeichnet haben. Und den normieren wir immer auf 1. Das ist dann bequem, wenn wir irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen wollen. Und dann haben wir Observablen. Und die hatten wir repräsentiert durch selbstadjungierte Operatoren. Und naja, da waren halt zum Beispiel, also für ein klassisches Teilchen hat man ja auch x und p, also Ortsvektoren und Impulse. Und dann hatten wir die möglichen Messwerte. Das sind die Eigenwerte. Dieser Operatoren. Und naja, wenn wir jetzt Eigenvektoren haben, ja, also für x, für den Ortsoperator, es ist einfach der Ket, den da schreiben wir einfach Ket x. Und für Impulsoperatoren, die Eigenvektoren, schreiben wir auch einfach als Ket p. Und dann war, also erstmal wissen wir, dass die Eigenwerte von selbstadjungierten Operatoren sind reell. Also habe ich hier drei Eigenvektoren, drei Eigenwerte für jeden x-Komponente oder beziehungsweise jede p-Komponente. Und die sind halt alle drei reell, also sind das wie in der klassischen Mechanik einfach ganz normale Vektoren. Und dann hatten wir halt, dass die, also diese, erstmal können wir die jetzt, die sind auch in gewisser Weise orthogonal, aber weil wir kontinuierliche Eigenwerte haben, konnten wir die nur auf eine Delta-Funktion normieren. Ja, das geht für Orts- und Impulseigenzustände. Was dann noch wichtig war, war, dass die Ortsdarstellung der Impulseigenzustände, das ist einfach das Skalarprodukt aus so einem x-Eigenzustand mit einem p-Eigenzustand. Und das war, wenn man das mit der Normierung hier hingeschrieben hat, war das einfach hier so ein Normierungsfaktor und die ebene Welle xi. xp. Und dann war noch, wenn ich, das das Teilchen in Zustand in so einem Zustand Psi, der durch so einen normierten Vektor repräsentiert wird, präpariert ist, dann war erstmal die Wellenfunktion, das war einfach die Ortsdarstellung dieses Vektors, also die Komponente des Vektors Psi in Richtung von dem Eigenvektor zu x, also diesem Ket hier. Und das Betragsquadrat von Psi, das war die Wahrscheinlichkeitsdichte des Teilchen. Am Ort x zu finden, entsprechend halt auch für p. Und dann gab es noch, was auch wichtig war, waren diese Vollständigkeitsrelationen. Nämlich, dass ich immer jeden Vektor nach diesen Eigenzuständen entwickeln kann. Das heißt dann, dass dieser Projektionsoperator, wenn ich den über alle möglichen Eigenwerte summiere, beziehungsweise bei kontinuierlichen Spektren nennt man das, also wenn die Eigenwerte kontinuierlich sind, halt über ein Integral. Und dann gibt es halt, dann gab es halt noch, wenn ich das denselben Zustand Psi, wenn ich den in der Impulsdarstellung haben will, dann ist das ja einfach genauso die Projektion von Psi auf den Eigenzustand von dem Impulsoperator. Und dann kann ich das ineinander umrechnen, also von der Orts- in die Impulsdarstellung, indem ich hier einfach so eine 1 einschiebe. Also das läuft immer über alle Werte, also den ganzen R3. Und dann sehe ich, naja, das ist hier jetzt gerade das Umgekehrte. Und wenn ich ein Skalarprodukt, wenn ich da die Argumente vertausche, dann ist das gerade das Konjugiert-Komplexe. Und damit habe ich dann da diese Fourier-Transformation zwischen Orts- und Impulswellenfunktion. Ja, da muss ich da oben das XP muss ich halt konjugiert komplex machen. Das gibt dann hier ein 2Pi. Das ist eine reelle Zahl, da ändert sich nichts. Und hier bei dem Exp wird das I einfach zu minus I. Und das hier, das habe ich jetzt gleich schon so beschrieben, das hier ist ja nichts anderes gewesen als x Psi. Dieses Skalarprodukt, das ist aber die Wellenfunktion in der Ortsdarstellung. Ja, also kann ich da hin und her rechnen und genauso kriege ich umgekehrt raus, die Umkehrtrafo ist kann man genauso ausrechnen. Ja, da kriegt man dann da oben dieses UP von x und dann hat man hier eben ein Plus IXP in dem Exponenten. So, das war nochmal auf einer Tafel die Kinematik. Und jetzt, naja, jetzt wollen wir auch noch die Dynamik haben. Also wie verändert sich was mit der Zeit? Ja, ich kann ja irgendwie fragen, wenn ich ein Teilchen habe und präpariere das zur Zeit t gleich 0 in so einem Zustand, wie entwickelt sich dann der Zustand mit der Zeit? Und das ist die Dynamik. Also ich erwarte eigentlich, wie in der klassischen Mechanik, wenn ich da den Anfangszustand vorgebe und die Bewegungsgleichung kenne, also die Kräfte, dann kann ich da ausrechnen, wie das Teilchen sich bewegt zu jeder und wo es ist zu jeder anderen Zeit. Und hier habe ich aber nur diese abstrakten Zustände. Das heißt, ich erwarte, dass es so etwas wie ein Anfangswertproblem gibt. Also wenn ich das Psi zu einer Zeit vorgebe, müsste ich eigentlich ausrechnen können, wie das Psi zu allen anderen Zeiten aussieht. Vorausgesetzt, ich kenne die ganzen Kräfte, die auf das Teilchen wirken. Und das ist halt die Dynamik. Und da erinnern wir uns jetzt mal dran, wir hatten ja gesehen, also die Schrödinger-Gleichung. Die hatten wir ja so, ja, sozusagen geraten aus dieser Wellenteilchen-Dualismus-Überlegung. Und die war, das war jetzt halt in der Ortsdarstellung und da hatten wir herausgefunden, wenn jetzt Psi, das ist eine Wellenfunktion, also eine Ortswellenfunktion, die hängt aber noch von der Zeit ab. Und da hatten wir halt rausgefunden, das ist gerade minus h quer Quadrat Laplace-Operator durch 2m. Psi von t und x. Und jetzt war aber das hier, jetzt hatten wir ja in der Ortsdarstellung, also da war der Impulsoperator, das konnte man da auch aus dem Formalismus wieder rückwärts herleiten. Das war minus ih quer der Napler-Operator angewandt auf x. Und wenn ich das hier verwende, dann sehe ich, das kann ich schreiben als p Quadrat durch 2m. Das war halt jetzt für das freie Teilchen. Und da sehe ich halt, was hier steht. Hallo. Was hier steht, ist nichts anderes als die kinetische Energie. Also kann ich das auch so schreiben, ih quer, Zeitableitung von x, das sagt mir irgendwas über die Änderung von Psi mit der Zeit. Und das ist der Hamilton-Operator, also der Operator für die Energie, angewandt auf Psi von t und x. Und das ist halt für ein freies Teilchen ist halt h einfach die kinetische Energie, also p Quadrat durch 2m. Und das ist halt, das ist dasselbe wie m halbe v Quadrat. Jetzt aber Operatoren. Und dann kann ich mir noch überlegen, wenn ein Teilchen im Teilchen in einem Kraftfeld, und da hat man halt noch gebraucht zur Energie, da gab es einmal natürlich auch wieder die kinetische Energie. Und dann gab es da aber ein Potenzial für die Kräfte und das ist das V. Und dann ist die Gesamtenergie, und das schreibt man halt jetzt als Hamilton-Operator, ist dann kommt noch eine potenzielle Energie V von x dazu. Und das V von x, eine Funktion von einem Operator, das kann ich einfach definieren als, wenn ich jetzt hier in der Ortsdarstellung bin, ist das besonders bequem. Da kann ich sagen, ich kann jeden Operator also das V von x-Vektor-Operator ist angewandt auf diese Wellenfunktion in der Ortsdarstellung. Ja, weil wir hatten ja auch gelernt, dass x in dieser Ortsdarstellung x angewandt auf psi ist ja einfach das Produkt der Wellenfunktion mit x. Ja, das, dann kann ich hier auch schreiben, halt wenn ich hier das so schreibe, dann wird es hoffentlich klarer. Ja, dann kann ich jetzt das hier rüberziehen. Habe ich erstmal, ja, wenn ich einen Operator, der erstmal hier hinwirkt auf das Psi, wenn ich den wirken lassen will auf das andere Argument im Skalarprodukt, muss ich erstmal schreiben, den Operator adjungiert. Jetzt ist aber, sind das aber selbst adjungierte Operatoren, das heißt, das x Kreuz ist gerade dasselbe wie x. Operator immer noch. Und jetzt, wenn x auf den Eigenvektor wirkt, dann ist natürlich das ist ja gerade die Definition eines Eigenvektors, das gibt immer einfach nur der Eigenwert mal dem Eigenvektor. Also was ich hier jetzt kriege, ist, ich kann einfach hier jetzt alle x-Operatoren durch diesen Eigenwert ersetzen, weil der Operator wirkt jetzt da eben auf den Eigenvektor. Und jetzt ist das hier einfach nur eine Zahl, ja, v von x ist eine ganz normale Funktion. Und die kann ich rausziehen, aber aus dem linken Argument, da muss ich das im Prinzip konjugiert komplex rausziehen. Und jetzt ist aber v natürlich reell, also das soll ja auch nur observable sein, die potenzielle Energie. Also ist das eine reelle Funktion. Das heißt, es ist einfach v von x multipliziert mit diesem psi, also x psi, und x psi ist aber nichts anderes als die Wellenfunktion. Ja, und jetzt kann ich mir halt überlegen, in Analogie zum freien Teilchen sollte jetzt die Zeitentwicklung von meiner Wellenfunktion, die sollte einfach durch den gesamten Hamilton-Operator da gegeben sein, also p Quadrat durch 2m plus v. Und dann kann ich das auch gleich schreiben als Gleichung für diesen Zustandsvektor Psi von t. Und das gibt mir dann die Schrödinger-Gleichung für den abstrakten Zustand Psi von t. Also jetzt i h quer dt Psi von t ist jetzt einfach h Psi von t. Und das h ist halt jetzt kinetische Energie, also p Quadrat durch 2m plus v von x. Und naja, hier gibt es keinen Ärger, wenn ich hier irgendeine klassische Theorie habe, irgendwie, weiß ich, ein Teilchen im harmonischen Oszillator. Das kommt da jetzt bald dran. Dann habe ich keine Probleme, weil es gibt keine Ordnungsprobleme, weil ja alle x mit sich vertauschen. Alle p's, hier gibt es auch keine Probleme mit der Operatorordnung in diesem Produkt hier. Also p Quadrat ist ja das Produkt mit sich selber, also p, j und pk, die vertauschen halt auch. Nur nochmal, was nicht vertauscht, ist dann x mit p. Da kam halt raus i mal h quer und die vertauschen immer, wenn j und k verschieden sind und ansonsten gibt es eine 1. Also i h quer Delta jk mal Einheitsoperator und da kam dann auch letzte Woche die, oder ja, am Donnerstag die Unschärferelation raus. Hm? Ja, also immer wenn ich irgendeinen Zustand habe und ich gucke mir die Standardabweichungen von x und p an, dann erfüllen die immer die Ungleichung. Das heißt, weder x noch p können beliebig genau gemacht werden, ja, weil das hatte da mit diesen kontinuierlichen Eigenwerten zu tun. Und also ich habe der Ortseigenvektor, der lässt sich halt nicht auf 1 normieren, nur auf eine Delta-Funktion, ist also kein richtiger Zustand. Dessen Betragsquadrat ergibt schon keinen Sinn, weil ich eine Delta-Funktion nicht quadrieren kann. Also muss ich immer ein Wellenpaket nehmen, was endliche Breite hat. Und das entspricht halt einer gewissen Ortsunschärfe, die ich messe durch Delta x. Und dann kam halt, und für Delta p ist es dann genauso, und dann kam halt diese Unschärferelation raus. Das heißt, wenn ich irgendwann ein Teilchen sehr eng einsperre, wo, ja, also ich tue das auf einen sehr genauen Ort fixieren zu irgendeinem Zeitpunkt, dann ist dort aber die Impulsunschärfe sehr groß und umgekehrt. Ja, ich kann nie das Teilchen beliebig genau im Ort und beliebig genau im Impuls präparieren, gleichzeitig. Das ist halt das, was die Quantenmechanik da ausmacht und das ist halt die Folge von dieser Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Und jetzt ist halt noch die Frage, was bedeutet das für Erwartungswerte, also diese Schrödinger-Gleichung jetzt? Genau, das habe ich alles schon erzählt. Ja, genau. Jetzt gucken wir uns die mal genauer an, diese Schrödinger-Gleichung. Also, das ist jetzt die ganz allgemeine Schrödinger-Gleichung. Schreib sie nochmal hin. Und da sehen Sie, naja, das ist ja sowas, da steht eine Zeitableitung und hier steht H und da steht immer dieselbe Funktion. Also wenn ich das mal für eine ganz normale Funktion hinschreibe, dann ist das sowas wie F. Punkt von t ist irgendein Faktor mal f von t. Also weiß ich, wie nenne ich den? Ja, irgendwie Omega f von t. Und hier das h hängt nicht von der Zeit ab, also hier das Omega auch nicht. Dann können Sie sich ja jetzt überlegen, was das hier, das kann ich jetzt leicht lösen. Ja, wenn ich hier durch f teile, dann steht da f Punkt durch f. Das ist aber nichts anderes als die Zeitableitung von ln f durch irgendeine Konstante f0. Und das ist Omega, also kommt hier raus einfach integrieren, ja, dann kriege ich raus, wenn ich das von 0 bis t integriere, jetzt muss ich die Integrationsvariable wieder anders nennen, weil die obere Grenze jetzt t sein soll, also steht hier d nach dt' ln f. Von t' durch f0. Und dann sehen Sie, das ist ganz einfach. Hier drüben steht jetzt ja einfach Omega mal t. Ja, weil die Stammfunktion ist Omega mal t' und dann in den Grenzen von 0 bis t gibt einfach Omega t. Und hier steht das Integral der Ableitung. Und wenn ich jetzt sage, dass f von t gleich 0 soll das f0 sein, dann folgt hieraus, da steht dann natürlich einfach, die Stammfunktion ist ln f von t' durch f0, dann die Grenzen eingesetzt, das ist einmal ln f von t durch f0 minus ln f von 0 durch f0, aber wenn ich jetzt sage, der Anfang, die Anfangsbedingung soll sein, dass das f0 gerade der Wert an der Stelle t gleich 0 gerade f0 ist, dann ist da 1 und log 1 ist halt a0, also ist das einfach ln f von t durch f0 und jetzt mit dem nochmal ist das Omega t und dann kriege ich halt raus, wenn ich jetzt die Gleichung hier löse nach f von t, kommt einfach raus f0 mal exp Omega t. Und da sehen Sie halt gut, das kann ich jetzt nachprüfen, ja, wenn ich hier die Zeitableitung wieder bilde, das Einzige, was passiert, nicht, dass Sie denken, da ist ein Dach, das soll hier das hier sein. Also jetzt können wir nachprüfen, dass das alles stimmt. Wenn ich hier wieder die Zeitableitung bilde, dann die Exponentialfunktion ändert sich nicht beim Ableiten. Innere Funktion kommt ein Omega raus, also ist F-Punkt in der Tat Omega F. Also das ist die allgemeine Lösung. Und jetzt kann man das mal hier einfach formal so übertragen, nur steht jetzt da keine Zahl, sondern ein Operator. Ja, ich bringe jetzt einfach das IH quer hier rüber. 1 durch I ist minus I, also steht da minus I durch H quer H Dach Psi von t und jetzt können Sie halt, das hier hängt nicht von t ab, das ist ein Operator, aber man kann das jetzt ganz formal so machen. Das Psi von t ist einfach jetzt also exp. Ja, ich kann jetzt einfach so rechnen mit dem h wie mit einer Zahl, weil h mit sich selber natürlich auch immer vertauscht. Dann habe ich schon die formale Lösung meiner Schrödinger-Gleichung. Ja. Ich muss halt nur hier das ausrechnen, dieses exp. Und das ist natürlich jetzt auch wieder nicht so schwierig, weil die exp-Funktion, die hat eine schöne Taylor-Entwicklung. Hier fehlt natürlich jetzt ein t, ne? Weil das Omega ist jetzt minus i durch h quer mal h. Also muss ich hier für das Omega diesen Operator einsetzen, minus i h quer h und dann mal t. Und naja, gut, jetzt wie ist das definiert? Jetzt kann ich, jetzt verwende ich einfach die Taylor-Reihe für die Exponentialfunktion. Und ich kann Potenzen von Operatoren rechnen. Das sind einfach die Hintereinanderausführungen dieser Operatoren. Also h Quadrat ist einfach 2 mal h angewandt auf diesen Vektor, beziehungsweise in der Ortsdarstellung die Wellenfunktion. Also man definiert sich jetzt einfach Funktionen von Operatoren mit Potenzreihen, also eine Möglichkeit, ja, neben der Sache mit den Eigenvektoren, da kommen wir auch noch drauf. Also hier steht jetzt i t durch h quer mal h. Und das definiere ich halt einfach über die Potenzreihe. Dazu nochmal exp. Einfach für eine normale Zahl war ja exp x. Das hier, ja, das kriegen Sie raus, weil Sie wissen ja, f von x, das ist einfach diese Taylor-Reihe. Da um 0 rum entwickle, dann ist das einfach x. Und so weiter. Ja. Und dann können Sie ausrechnen für f von x gleich exp x. F' von x ist halt immer, alle Ableitungen sind halt wieder exp x und bei 0 ist es halt, also die nte Ableitung an der Stelle 0 ist immer 1, also kriegen Sie hier für exp x diese Reihe. Und so ist es hier auch. Jetzt definiere ich mir einfach die Operatorfunktion genauso. Plus und jetzt das hier im Quadrat, naja, es ist minus i im Quadrat ist minus 1. Ah, ich schreibe es doch mal so hin, i. Und so weiter. Ja. Also kriegen Sie raus 1 minus it durch h quer. Plus, ja gut, jetzt ist aber minus i im Quadrat ist minus 1, also steht hier minus t Quadrat, fehlt noch das 1/2, 1 durch 2 Fakultät, also minus t Quadrat durch 2h quer Quadrat h Quadrat und immer so weiter. Natürlich ist das sehr schwierig im Allgemeinen auszurechnen, also die Schrödinger-Gleichung zu lösen ist nicht so trivial. Und was habe ich jetzt hier noch gemacht? Den Zeitentwicklungsoperator. Das kann man natürlich auch schnell noch machen. Also Zeitentwicklungsoperator, das ist jetzt einfach dieser Operator. Also wenn ich U Das Ding nennt sich Zeitentwicklungsoperator. Denn was macht der, wenn ich den verwende? Dann steht hier einfach Psi von t gleich U von t mal Psi von 0. Ja, das heißt, das ist ein Operator, der bildet mir meinen Zustand zum Anfangszeitpunkt t gleich 0 auf den Zustand zur Zeit t ab. Und jetzt dieser Operator, der hat eine schöne Eigenschaft. Wenn wir wissen, also H als ist ja die Energie, ist selbstadjungiert. Und jetzt wissen Sie, dass so ein Operatorprodukt haben, irgendwelche Operatoren A, B adjungiert, das ist gerade in der umgekehrten Reihenfolge die Adjungierten, also B Kreuz, A Kreuz. Und damit folgt halt das H hoch n, irgendeine Potenz von H. Ja, da kriegen Sie halt H-Dagger, H-Dagger, H und so weiter, n mal. Und H-Dagger ist aber H. Also sind alle H hoch n's adjungiert H hoch n selber wieder. Und naja, wenn Sie das jetzt auf diese Potenzreihe anwenden, dann folgt, dass der adjungierte Operator U Dagger, weil alle Potenzen von H ändern sich nicht unter dieser Adjunktion, aber das I, alle Is kriegen ein Minus, ja, weil beim Adjungieren tun sich ja Zahlen, Faktoren einfach konjugiert komplex transformieren, also kriege ich hier ein Exp plus IT. Und dann, naja, jetzt sehen Sie, das ist schon lustig, weil jetzt können Sie mal hier U Kreuz mit U multiplizieren. Ne? Und steht da, also U Kreuz war das. Also mit einem Plus und U war dasselbe, nur hier mit einem Minus. Und jetzt können Sie sich überlegen, weil jetzt hier stehen Operatoren in den Argumenten, die vertauschen, weil H vertauscht natürlich logischerweise mit sich selbst. Und da darf ich dann die üblichen Rechenregeln anwenden, ja, weil da kann ich mir den Potenzreihen zeigen. Also können Sie sich ja mal überlegen, Sie kennen die Formeln alle. Also wenn Sie sowas haben, exp a mal exp b, dann ist das wie bei Zahlen, aber aufgepasst, nur wenn, wichtig, ja, nur wenn A und B vertauschen, also wenn A B gleich BA ist. Und das ist hier sicher der Fall, weil A ist hier einfach eine Zahl mal H und B ist eine andere Zahl mal H. Zahlen vertauschen immer. Und Operatoren, gleiche Operatoren, H-Quadrat ist natürlich H-Quadrat. Also darf ich hier die Argumente einfach addieren und dann sehe ich, da kommt 0 raus. Also steht da exp mal 0, exp von 0. Und das ist aber 1. Und so ein Operator, wenn also u kreuzt, das ist also offenbar gerade der inverse Operator, also wenn ich u mit u kreuz multipliziere und es kommt 1 raus, dann ist u kreuz der inverse Operator, also wie bei Matrizen. Und sowas nennt man, wenn der adjungierte Operator der inverse Operator ist, dann nennt man das einen unitären, also unitärer Operator. Das heißt, die Schrödinger-Gleichung, die sagt mir, dass sich der Zustand mit dem unitären Operator entwickelt. Und das ist auch gut so, denn was heißt das? Ja, wir hatten ja gesagt, die Zustände sollen immer auf 1 normiert sein. Und jetzt sollte das sich natürlich mit der Zeitentwicklung nicht irgendwie ändern. Also gucken wir mal, also das Psi von t, das hoffe ich mal, dass das 1 ist. Und jetzt können wir aber nachprüfen, dass das auch stimmt, weil jetzt habe ich ja so die formale Lösung da. Wo war sie? Hier, ja, das Psi von t ist u Psi von 0. Jetzt muss ich, also ich weiß, also ich schreibe es nochmal an. Also ich habe Psi von t ist dieses u von t, also dieser Operator exp minus i durch h quer th psi zur Zeit t gleich 0, den nenne ich mal einfach psi 0. Das ist mein vorgegebener Anfangszustand. Und dann brauche ich aber noch diesen Pra. Und naja, gut, der ist leicht zu berechnen. Das ist ja nichts anderes, als dass ich formal das Adjungierte bilde. Und dann, ja gut, beim Adjungieren dreht sich die Reihenfolge in Produkten um. Also kriege ich hier den Pra Psi 0 U Dagger. Naja, und jetzt kann ich das beides einsetzen. Also kriege ich raus. Psi von t ist dieser Pra von t. Psi von t ist das hier, also Psi 0 U Dagger von t. Und Psi ist U von t, Psi 0. Das haben wir aber eben gerade nachgerechnet, dass U Dagger, also der adjungierte U mal U ist 1. Das war halt diese Unitarität. Also hier kommt raus, Psi 0, 1 Operator Psi 0, der 1 Operator macht nichts, der lässt das Psi 0 sein, dann steht da einfach Psi 0, Psi 0. Und den definiere ich mir aber auf 1 normiert. Und das heißt, wenn ich also am Anfang den Vektor ordentlich auf 1 normiert habe, dann bleibt er auch auf 1 normiert. Das muss auch so sein, weil ich betrachte hier einfach ein Teilchen, das sich in einem Potential bewegt. Das Teilchen selber geht nicht kaputt. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen überhaupt wo ist, ja, das war diese Sache, Es muss ja, wenn ich das jetzt wieder in der Ortsdarstellung schreibe, dann ist dieses Psi von t mal Psi von t, dieses Skalarprodukt, ist ja dann einfach Psi Stern von t und x. Und Psi Stern Psi ist nichts anderes als das Betragsquadrat von Psi. Ja, und das Betragsquadrat, das ist aber die Wahrscheinlichkeitsdichte. Das heißt, D3x Psi Betragsquadrat von t und x ist, wenn ich an der Stelle x einen Detektor setze, der so ein Volumen D3x, einen kleinen Detektor, der hat ein endliches Volumen, deckt er ab und dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen da bei x zu messen mit einem Detektor, der Teilchen in einem Volumen D3x erfasst, ist halt gerade das hier. Und wenn ich über alle Stellen x summiere und das Teilchen nicht irgendwie verloren geht, sowas gibt es ja auch, das ist, weiß ich, ein Photon wird leicht absorbiert, aber hier so normale Teilchen, solange man die nicht mit relativistischen Geschwindigkeiten aufeinander knallen lässt, bleiben die schön erhalten. Also ganz normal, wie halt so Teilchen in unserem Alltag, die gehen auch nicht, verschwinden nicht einfach. Das heißt, es muss irgendwo sein und das heißt, alle Wahrscheinlichkeiten aufsummiert, beziehungsweise hier für kontinuierliche Zufallsgrößen alle die Wahrscheinlichkeitsdichte über alle möglichen Werte integriert muss 1 geben. Das ist einfach Definition, die Wahrscheinlichkeit für ein sicheres Ereignis, also dass das Teilchen irgendwo ist, ist 1 per Definition. Und was wir jetzt halt gesehen haben, ist, wenn ich am Anfang die Wellenfunktion bzw. diesen Zustand Psi 0 auf 1 normiert habe, und dann rechne ich, löse ich irgendwie diese Schrödinger-Gleichung, dann ist auch zu allen anderen Zeitpunkten die Wahrscheinlichkeit auf 1 normiert. Das macht Sinn, das Teilchen geht halt nicht verloren, nur weil sich es bewegt. Irgendwo ist es. Ich weiß nur nicht genau wo, sondern ich weiß nur eine Wahrscheinlichkeit, dass ich es am Ort X finde. Aber die Gesamtwahrscheinlichkeit ist 1 und das macht die ganze Sache also in sich konsistent. Also das ist jetzt eine schöne, jetzt haben wir eigentlich die Quantenmechanik komplett. Wir wissen jetzt, das sind Observablen, die werden mit diesen selbstadjungierten Operatoren wie x, p und halt h, also die ist halt, h ist halt speziell, weil der die Zeitentwicklung bestimmt und das ist auch gleichzeitig die Energie. Ich weiß nicht, wenn Sie bei mir Theo 1 gehört haben, das erinnert Sie hoffentlich an diese Hamiltonsche Mechanik. Weil da bestimmte auch die Hamilton-Funktion die Zeitentwicklung des Systems. Brauchen Sie aber nicht sich Sorgen machen, weil ich habe das extra so gemacht, dass ich da so wenig wie möglich von dem Theo 1-Formalismus da wieder verwende, aber im Prinzip kann man Quantenmechanik auch so aufziehen, dass man das in Analogie zu diesem Hamilton-Formalismus der klassischen Mechanik macht. Aber gut, das war's dann für heute. Und die Übung ist, da rechnen Sie sogenannte Energieeigenzustände aus für den Fall, dass man ein Teilchen in einen unendlich hohen Topf sperrt. Ja, und das ist halt einfach klar, Eigenzustände von H lernen wir am Donnerstag, die sind genau die stationären Zustände. Das heißt, die ändern sich nicht mit der Zeit, die kriegen nämlich nur ein E hoch I, E mal T über H quer und das ist nur ein Phasenfaktor und der ändert gar nichts an der Wahrscheinlichkeit. Ja, dann bis Donnerstag.